Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme. In dieser Folge spreche ich mit Bernd Blase, langjährigem Seminarleiter, Coach, Dozenten und Gründer der SBW-Seminare sowie Autor und Künstler. Seit 1994 begleitet er Menschen in Führung, Kommunikation und Qualitätsmanagement, hält Workshops und Hochschulvorlesungen und verbindet Wissen, Erfahrung und Kreativität zu einem ganzheitlichen Ansatz. Seine Lebensreise reicht von einer Kochlehre über Musik und Psychologie bis zu Unternehmensführung, Lehre und Kunst. Ein echtes Beispiel für ständige Neugier und Wandel. Wir sprechen darüber, warum Reflexion, Persönlichkeit und Haltung im Beruf und im Leben entscheidend sind, wie Kommunikation und Management heute funktionieren müssen und was langfristiges Lernen wirklich bedeutet. Schön, dass du da bist, Bernd.
Hallo Alexandra. Schöne Grüße aus Potsdam. Ein wunderschönes neues Jahr 2026. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
Bernd, jetzt erstmal zu dir. Dein beruflicher Weg ist ja natürlich sehr ungewöhnlich und vielfältig. Von der Kochlehre über Musik, Psychologie, Malerei bis zur Betriebswirtschaft und Lehre. Wie hat dich diese Vielfalt geprägt?
Also das, was ich zumindest zuerst beantworten kann, ist, sie hat mich vor allem misstrauisch gemacht. Aber im besten Sinn, man nennt das wissenschaftlich kritisches Wissen. Misstrauisch gegenüber einfachen Erklärungen. Wenn man das auf die Küche bezieht, dann ist es ganz klar und deutlich Qualität, Timing und vor allen Dingen auch schnelle Qualität, Zusammenarbeit im Team mit den einzelnen Posten etc. Wenn du das Timing versaust, dann hilft dir auch keine Ausrede, denn Tellersprache ist eine ehrliche Sprache. Und dann zum Feedback, der Gast sitzt draußen, du bekommst also direkt dein Feedback, also nicht erst in einem Jahr oder in 5, 6 Wochen, sondern direkt. Wenn ich das jetzt auf die Musik beziehe, dann ist es natürlich, es gibt Töne, die stimmen technisch. Das heißt, durch die Notenlehre lernen wir natürlich, wie die Note gesetzt werden soll. T, also sprich, das bringt man uns so bei. Notenlehre ist ja auch nichts anderes als eine Sprache. Und dann spielen wir das gesamte Lied ab, wenn alles fertig komponiert ist, und dann berührt es mich aber nicht. Das heißt, auch da misstrauisch betrachtet, im positiven Sinne, also im besten Sinn, es berührt mich nicht. Und deswegen habe ich immer mehr auf zwischen den Tönen geachtet und logischerweise auch zwischen den Zeilen oder zu dem nicht Ausgesprochenen. Und beim Malen, da ist es auch ganz, ganz einfach und auch brutal. Das heißt, ein Millimeter Farbe kann die ganze Stimmung kippen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein 2-Meter-Bild habe, was vielleicht sogar noch eine Auftragsarbeit ist, und dann passiert mir das, dann weiß ich, wie wichtig Struktur ist, wie wichtig Kompetenz ist und vor allen Dingen auch, wie wichtig Prozesse sind. Und wenn ich das jetzt grundsätzlich auf Führung implementiere oder wie hat mich das Ganze geprägt, dass Führung und Entwicklung nicht in Schubladen passieren. Das heißt, die Schubladen sind natürlich da, die brauchen wir. Das lernen wir in der sozialen, in der primären Sozialisierung. Aber was passiert in den Schubladen? Menschen sind eher wie könnte man das sagen, wie eine Geschichte? Nein, Menschen sind eher wie ein Roman, als wie ein Organigramm. Und wenn man das verstoffwechselt hat, dann setzt man sich stärker mit dem Menschen auseinander. Und da reicht eine Kochlehre nicht. Da reicht auch ein Studium nicht, der Psychologie oder BWL. Da reicht vielleicht auch nur das Gesamte. Und das ist halt das Lebenskonzept. Insgesamt hat mich geprägt, wenn ich das jetzt auf Führung beziehe, gute Führung ist oft weniger Technik. Also weg von diesen ganzen Inhaltsmodellen, Prozessmodellen, Führungsstile etc. oder Führungspsychologie, sondern hin zu mehr Klarheit plus Menschlichkeit. Und sehr gute Führung ist für mich Abwesenheit. Das heißt, sehr gute Führung sorgt dafür, dass der Mensch befähigt wird. Also befähigen statt kontrollieren, befähigen statt beurteilen, befähigen statt belehren.
Wann hast du gespürt, dass du Menschen nicht nur führen, sondern begleiten willst, zum Beispiel als Coach oder Dozent?
Also irgendwann habe ich begriffen, dass Führen ohne Verstehen nur schickes Schieben ist. Man besucht sich nicht gegenseitig. Das heißt, also ich muss mich mehr mit den Menschen auseinandersetzen. Ich muss mehr verstoffwechseln in diesem Sinne. Wer sitzt mir da gegenüber? Wie soll ich ihn motivieren? Was hat er für ein Temperament? Was hat er für Ängste? Was hat er für Verträge mit sich selbst? Und wenn ich den mir gegenüber, meinen Dialogpartner, meinen Mitarbeiter, mein Student, mein Workshop-Teilnehmer etc., wenn ich den ein bisschen mehr wahrnehme, dann erfahre ich auf einmal seine Geschichte. Und Geschichten wollen nicht erstmal optimiert werden. Das habe ich gar nicht zu entscheiden, sondern sie wollen gehört werden. Und daraus ergeben sich zwei Erkenntnisse. Einmal, warum blockiert der Mensch? Und auf der anderen Seite, warum blüht er auf? Und diese beiden Fragen, beziehungsweise die Erkenntnisse, sind zu befriedigen. Bei dem Blockieren handelt es sich um Widerstände. Warum sind Widerstände im Mitarbeiter, im Teilnehmer, wie auch immer? Also Widerstände sind ja die drei Widerstände nach Kurzer, der Klevin, das ist ein Verhaltenspsychologe aus dem letzten Jahrhundert. Das ist der rationale Widerstand, der emotionale Widerstand und der politische Widerstand. Und er hat einigermaßen beschrieben, auch sehr gut beschrieben, wie man mit diesen Widerständen umgehen kann. Und das bedeutet Change Management, also auftauen, verändern, einfrieren, auftauen, verändern, einfrieren. Und das Aufblühen, beziehungsweise das Positive, warum ist er jetzt aktiv, dieser Mitarbeiter, warum ist er motiviert? Das nennt man heute Emotionsmanagement oder Begeisterungsmanagement. Aristoteles hat das mal wunderbar beschrieben in seiner nikomachischen Ethik und vor allen Dingen auch in seiner Rhetorik. Das ist das sogenannte Ethos, Pathos und Logos. Das Ethos ist die Glaubwürdigkeit eines Menschen. Das heißt, da musst du das Gesamte sehen. Also nicht nur den Inhalt, so wie wir erzogen werden, sondern das Gesamte. Körpersprache, Mimik, Kleidung, Geste, Sprache etc. Und das Pathos ist die Leidenschaft, ist die Begeisterung. Das heißt, ist dieser Mensch im Saft oder ist er nicht im Saft? Hat er Widerstände, hat er keine Widerstände? Und Logos, das nennen wir heute ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, das ist aus meiner tiefsten Überzeugung das Einfachste. Das können wir alle. Wir können alle Logos. Und daraus stellt sich mir immer grundsätzlich die Frage, naja, was Menschen sich selbst nicht sagen können. Also Coaching beginnt für mich da, wo jemand aufhört, sich zu beweisen und anfängt, sich zu begegnen.
Du hast mal gesagt, dass man, wenn man angekommen ist, lieber den Wandel suchen sollte. Eine starke Haltung, finde ich. Was bedeutet dieser Satz konkret für Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige in ihrem Alltag?
Ja, da hast du recht. Also ich hatte mal dieses Zitat in den 90ern, das haben die Studenten dann veröffentlicht, auf zitate.de oder aphorismen.de. Wenn du angekommen bist, dann suche den Wandel und erfinde dich neu. Nur so kannst du wieder losgehen. Das heißt, das Schreckliche ist eigentlich, wenn ich angekommen bin, oder das Gefährliche, ist, dass das Gehirn dann sagt, Routine gleich Sicherheit. Und Sicherheit macht bequem. Unternehmen merken das als erstes. Das erlebe ich immer wieder, gerade wenn ich so Manager coache. Die merken das sofort. Also wir sind jetzt hier und wir haben den Lebenszyklus erreicht, alles, was da so zugehört. Also den Produktlebenszyklus und wir sind auf dem Höhepunkt. Wir haben jetzt die Cashflow und dann kommen die ganzen Cashflow. Wir haben dann die ganzen Kennzahlen. Aber das macht bequem. Und die Zahlen sind zwar noch okay, aber die Lernkurve wird flach. Das heißt, man müsste eigentlich wieder sofort loslegen. Neues Produkt, neue Dienstleistung. Wie entwickelt sich der Markt? Gerade jetzt auch im Sinne von KI. Das ist ein epochaler Wandel, der da stattfinden wird. Und wie können wir dem entgegnen? Wie können wir dann unsere eigene Unternehmenskultur, also sprich die Regeln, Werte und Normen, neu justieren? Vielleicht sogar neu feintunen. Und vor allen Dingen, mit welchen Menschen tun wir das, mit welchen Mitarbeitern? Konkret heißt das also, wer angekommen ist, braucht bewusst Reibung. Also wie kann man das sagen? So kleine Experimente, neue Zielgruppen testen, Prozesse grundsätzlich hinterfragen, wenn sie robust sind, Führungsroutinen drehen. Führung wird sich verändern in Zukunft. Die Fraunhofer Gesellschaft sagt, wann haben Sie das gesagt? Ich glaube, letzte Quartal 2025, dass ungefähr 68% der zukünftigen Führung durch KI übernommen wird. Also Führungsroutinen drehen, Feedback-Kanäle öffnen, mehr auf die Soft Skills sich fokussieren, also sprich auf die weichen Kennzahlen in seiner Balanced Scorecard. Ja, und grundsätzlich, das Ganze ist nicht, weil es alles schlecht ist, sondern weil Stillstand in dynamischen Märkten einfach nur verzögerter Rückschritt ist. Verzögerter Rückschritt. Und wie schnell man so heute etwas erlebt, dass da Situationen passieren, wo es Unternehmen einfach zu bequem geworden ist, das merkt man, meine Kunden, in der Automotive, in der Automobilindustrie. Es gibt immer noch Automobilhersteller, die glauben, dass sie systemrelevant sind, die noch gar nicht sich vorstellen können, dass es alles wieder gut werden wird, etc. Und das ist damit eigentlich gemeint. Wenn du angekommen bist, dann suche den Wandel und erfinde dich neu. So kannst du wieder losgehen.
Wie kann man Wandel bewusst gestalten, statt nur auf äußere Veränderungen reagieren zu müssen?
Na, da gibt es diese BWL-Formel, ich muss es leider so sagen, entweder man schafft einen Bedarf oder man bedient einen Bedarf. Die Frage ist natürlich in einer komplexer werdenden Welt, wie kann man einen Bedarf überhaupt definieren? Was sind überhaupt die Bedürfnisse, die Wachstumsbedürfnisse und die Defizitbedürfnisse der Kunden, also sprich der Menschen, also sprich ich, sprich mir, wie man so schön sagt. Also ich würde hier wissenschaftlich gut begründet drei Hebel definieren. Das sind frühe Signale sammeln, also regelmäßig fragen, was irritiert uns gerade, also weil Irritationen Daten sind. Dann der zweite Hebel ist kleine, schlechte, aber cool. Kleine, schnelle Lernschleifen, also sprich nicht sofort große Objekte, sondern klein anfangen. Und der dritte Hebel ist ganz klar und deutlich Reflexion fest einbauen. Also nicht als Wellness, also sprich als Wiedergut- oder Gutfühl-Kennziffer, sondern als Steuerung. Wir kommen noch zum Qualitätsmanagement. Bei dem Qualitätsmanagement ist es der PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Der ist von Mr. Deming eingeführt worden, letztes Jahrhundert. Plane das Ganze, setze es um, quatsch nicht so viel. Dann check es, sei selbstkritisch. Also nicht so viele Du-Botschaften, der ist schuld, der Markt ist schuld, der Kunde ist schuld, der Mitarbeiter ist schuld, sondern mehr Ich-Botschaften senden. Und dann das A für Acting, handle gemäß diesen Ergebnissen. Und ganz ehrlich, Wandel gelingt am besten, wenn man ihn nicht romantisiert. Also es ist oft unbequem, aber es ist auch wie kann man das sagen? Ich habe Komposition und Tonsatz gelernt in der Musik. Das ist ja so eine Art Motor, sprich etwas Neues zu schaffen. Ich gestalte. Man könnte dann in die heutige Zeit reinsehen, in die Managementlehre oder in die Führungskräfteentwicklung. Ich gestalte, statt gestaltet zu werden. Und dafür brauche ich sogenanntes proaktives Denken. Und dieses proaktive Denken ist ja ein Denken, was wir jetzt in der Gegenwart haben, was dann im Endeffekt in der Zukunft stattfinden könnte. Und wenn ich Glück habe, erreiche ich es auch noch. Also proaktives Denken, das heißt im Endeffekt vorausschauend denken, wie wird sich das Ganze entwickeln und wie kann ich Teil des Ganzen sein in meiner Unternehmenskultur, also sprich mit meinen Mitarbeitern, oder wie kann ich das auch bei den Unis sein, bei den Hochschulen sein oder in Workshops sein, wo ich derzeit wirklich stark merke, dass viele auf der Suche sind und das immer mehr merken, dass eine Zahl zu erreichen eigentlich das Einfachste auf diesem Planeten ist. Also wir brauchen mehr Umsatz, 20% mehr Umsatz, mehr 17% mehr Produktivität. Das ist das Einfachste. Oder 7% mehr Rendite oder EBIT oder wie auch immer. Dann nehme ich einfach die größten Kostenblöcke, Faktoren, reduziere die mit Maßnahmen. Also sprich Strategie, Ziele, Maßnahmen. Und dann versuche ich die umzusetzen mit Arbeitspaketen und habe ich sie erreicht. Aber Menschen zu begeistern, nicht zu kündigen, nicht innerlich zu kündigen, nicht das Unternehmen zu verlassen, zu kommen, kurz zu arbeiten, dann zu gehen. Wie kann ich diese Menschen begeistern, dass sie diesen Wandel, beziehungsweise diese drei Hebel, die ich vorhin genannt hatte, dass sie die mit begleiten wollen, dass es einfach Spaß macht. Spaß, einfach an der Seite eines Mitarbeiters zu sein, eines Kollegen zu sein und vor allen Dingen auch der Unternehmenskultur zu dienen.
Thema Kommunikation und Führung. Du arbeitest seit Jahrzehnten mit Gruppen, Teams und Führungskräften an Kommunikation und Sozialkompetenz. Was sind aus deiner Sicht heute die größten Missverständnisse über gute Kommunikation im Unternehmen?
Also Missverständnis Nummer eins ist ganz klar und deutlich. Viele glauben, dass Kommunikation das ist, was ich sage. Nein, ist es nicht. Das sind höchstens 20, 25% der Kommunikation. Kommunikation ist das, was beim anderen ankommt. Das heißt, ich muss mich mit seiner Kultur, mit seiner Phonetik, mit seiner Philologie, mit seinen Sinnen, mit seinem Erfahrungsschatz, mit seiner Kultur auseinandersetzen. Wenn ich das nicht tue, dann ist Kommunikation nicht erfolgreich, beziehungsweise kann nicht erfolgreich sein. Seit 1997 gehe ich in Unternehmen rein und die erste Frage, die ich immer stelle, lieber Herr Unternehmer, etc., etc., was ist Ihr größtes Problem in Ihrer Unternehmenskultur? Also Regeln, Werte und Normen. Und dann sagen, ich glaube, es sind mittlerweile 87%, weit über Pareto, dem italienischen Wissenschaftler, der diese 80-20-Regel aufgemacht hat. sagen Kommunikation. Dann frage ich die Unternehmer bzw. die Verantwortlichen immer wieder, wann haben sie ihre Mitarbeiter zum letzten Mal in der Kommunikation geschult? Es gibt über 60 Kommunikationsmodelle. Und das sind nur Modelle. Dann gibt es ja auch noch die Kommunikationspsychologie. Und dann haben weniger als 5% sagen, dass sie ihre Mitarbeiter geschult haben. Und davon sind über 90% Führungskräfte. Also dann kann Kommunikation nicht funktionieren. Das ist der Umkehrschluss. Und wenn ich kommuniziere, dann kommuniziere ich ja nicht nur den Inhalt. Da gibt es diese berühmte Studie von Professor Merabian aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts oder Ende der 60er, wo er selbst überrascht gewesen ist, wobei diese Studie auch sehr kritisch zu betrachten ist. Aber wenn man das in die heutige Zeit bringt, dann haben wir so 40 bis 50% ist unsere Kommunikation die Stimme. 40 bis 50%, wobei das immer situativ zu betrachten ist. Es ist Stimme. Jetzt fragen Sie mal die Mitarbeiter, wann wurden sie letztens in der Stimmbildung ausgebildet und in der Phonetik? Dann sind mindestens 50% sind Körpersprache. Wann wurden sie das letzte Mal ausgebildet in Körpersprache? Also sprich in der Deutung von Körpersprache, was viele sowieso nicht möchten, weil sie möchten nicht gedeutet werden. Aber dafür gibt es genügend Wissenschaften. Paul Ekman mit seinen 7 Grundemotionen, dann die Mikroexpression, Eilert, alle wieder, die sich damit auseinandergesetzt haben. Jetzt kommt das limbische System dazu. Man kann so viel erkennen über die Mimik eines Menschen, über die Körpersprache, Gestik, also Sprache, Blickkontakt, Kleidung, Haltung. Aber das lernen wir in der Regel nicht. Warum lernen wir das nicht? Ich kann es nicht beantworten. Also da, wo wir sind, da versuchen wir den Führungskräften auch beizubringen, Führung durch Körpersprache. Und derzeit in diesem im vielen Homeoffice-Bereich, beziehungsweise New Work, da versagen ja auch viele Führungskräfte, und das sind meistens diese Führungskräfte, die mit Körpersprache führen. Das heißt, beim Homeoffice, wo der Mitarbeiter am Monitor ist oder am Telefon, da kann man die Körpersprache ja nicht einsetzen. Wenn ich weiß, dass es Körpersprache 40 bis 55 bis 60% der Kommunikation ist, dann ist für mich das Resultat so einleuchtend, dass die Ergebnisse klar sind. Er kann nicht führen. Das ist das Ergebnis. Und das zweite Missverständnis ist ganz klar durch, wir müssen nur klarer reden. Also ganz klarer Reden hat die Substanz klarer Denken, Rollen klären, Entscheidungswege transparent machen. Das sind alles Situationen, ich muss das transparent machen, von ins Unbewusste ins Bewusste reinbringen, nach Zimbardo. Ja, und Nummer drei würde ich sehen als Harmonie, also die sogenannte Harmonie als Ziel. Ich merke immer wieder in Meetings oder wo ich als Interimsmoderator gebucht werde, in Strategietagungen etc. Viele Teams sind wirklich unglaublich höflich, aber de facto nicht ehrlich. Das habe ich auch in meinem Fachbuch beschrieben. Habe ich darauf hingewiesen? Nein, noch nicht. Da werde ich gleich noch mal tun. Das sogenannte Konflikttheater. Da ist es ganz klar: Konflikte sind früh respektvoll, konkret zu bearbeiten, nicht später, weil da werden sie explosiv. Und da kommt im Endeffekt der Konfliktforscher wieder hinzu, also Glasl, die Eskalationsstufen. Konflikte, die ich nicht bearbeitet habe, die kommen irgendwann wieder hoch. Nur das Zeitfenster, das kann ein Jahr sein, das kann 5 Jahre sein, das können 3 Monate sein. Das ist nicht definiert worden damals in seiner Abhandlung. Aber hier ist es einfach zu wissen, Konflikte müssen sofort bearbeitet werden. Und gute Kommunikation heißt frühzeitig, respektvoll und konkret.
Und welche Rolle spielt Rhetorik versus echtes Zuhören und Kontextverständnis dabei?
Also echtes Zuhören oder ich würde es eher aktives Zuhören nennen, das ist nicht etwas, was wir unbedingt lernen. In der Erziehung lernen wir es nicht. Wir lernen nicht, ruhig zu halten, zuzuhören und auf die Kommunikationsebene zu begeben, des Sehens, des Wahrnehmens. Vielleicht gibt es eine Branche, die Theologie, also sprich in der Seelsorge, da lernt man das aktives Zuhören. Oder in der Hospitation, das wäre vielleicht auch noch ein Vorschlag, wo man das lernen könnte. Sonst muss man es sich aneignen und es ist gar nicht mal so einfach, seine Stimmbänder nicht zu bedienen. Also grundsätzlich Rhetorik, echtes Zuhören versus echtes Zuhören. Rhetorik, da nehme ich jetzt die Rhetorik nach Aristoteles, habe ich gelernt und die gilt auch heute immer noch. Rhetorik, so würde ich es betrachten, mit meinem Wortschatz, ist wie ein Gewürz oder wie eine Gewürzmischung. Sie ist hilfreich, aber sie ist kein Hauptgericht. Echtes Zuhören ist im Endeffekt das Protein eines Gerichtes. Also ist ein fester Bestandteil und hat viel mehr Wirkung auf die Gesundheit bzw. auf das Kommunizieren, auf das Reden, auf die rhetorischen Figuren etc. Als wie zum Beispiel das grundsätzliche Gewürz. Rhetorik ist nichts anderes als ein, ja, das sind Modelle. Wir nennen es rhetorische Figuren. Es gibt über 200 davon. Dann gibt es noch die irisische Dialektik nach Arthur Schopenhauer. Das ist so ein Jahrtausendphilosoph, ein deutscher Philosoph gewesen. Der hat 38 Kunstgriffe definiert. Man könnte sie nennen, das sind 38 Kunstgriffe, um Recht zu bekommen, ohne Recht zu haben. Also es gibt in der Rhetorik sehr, sehr viele Modelle, Figuren, die wir anwenden können. Aber die sind nichts anderes als hilfreich. Und wichtig für die Rhetorik ist, dass sie authentisch sind, dass sie Ethos besitzen. Also nicht, dass wir adaptieren, dass wir in einer Rolle, das merkt man bei vielen Rednern oder Comedians im Fernsehen oder auch live, merkt man, dass sie da eine Rolle spielen und das wirkt dann irgendwie, Menschen merken das, dass das limbische System merkt das eigentlich sofort. Also die Amygdala, sprich der Mandelkern im Gehirn, ist ja eines der ältesten Teile unseres Gehirns, evolutionär betrachtet. Wir merken das sofort, dass das nicht, ah, so richtig glaubhaft ist das nicht, in welche Richtung geht's, und dann denkt man und dann denkt man. Also hier ist es wichtig, das Ethos, die Glaubhaftigkeit, das Authentische eines Redners. Und ich glaube, das ist auch schon der große Unterschied. Rhetorik ist wie ein Gewürz und echtes, aktives Zuhören ist wie das Protein eines Gerichtes. Wissenschaftlich könnte man sagen, wer zuhört, sammelt nicht nur Wörter, sondern Intentionen, Emotionen, Kontext. Und der Kontext entscheidet, ob wir den Satz motivierend finden, oder ob er uns verletzt oder ob wir uns verlieren oder ob wir einfach sagen, nee, den Planeten begehe ich jetzt nicht oder den Planeten besuche ich jetzt nicht. Also hier abschließend kann ich nur empfehlen, gerade bei der Rhetorik nicht als Heilsbringer zu setzen, sondern eher zu sagen, so sage ich es meistens so in Workshop-Teilnehmern, dass wenn du nur sendest, bist du ein Lautsprecher. Das kann jeder verstoffwechseln, ist eine Metapher. Wenn du empfängst, dann wirst du ein Navigator. Und das ist viel, viel wichtiger. Das heißt, mehr bewusstes Wahrnehmen innerhalb der Rhetorik und beziehungsweise des aktiven oder des echten Zuhörens.
Ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist das Qualitäts- und Managementverständnis, wie zum Beispiel ISO-Systeme. Wie passt dieses technische Fundament zu deinen Themen wie Persönlichkeit, Kreativität und Sinnfragen?
Das ist eine der schwierigsten Fragen aus den Fragen, die du mir stellst, weil sie derzeit wirklich nicht nur eine Sinnfrage ist, sondern eine Entscheidungsfrage ist in meinem Tun und in meinem Handeln. Also ich denke, ich habe mich damals selbstständig gemacht, 1994 mit Qualitätsmanagement, bin dann im Audit rumgelaufen etc., bin meistens in der Automotive gewesen, dann in der Medizinbranche. Und für mich ist die ISO, also sprich die International Standard Organization, ist für mich kein Bürokratiemonster, sondern eine Idee. So formuliere ich es immer. Also Verlässlichkeit durch Denken in Zusammenhängen. Und Persönlichkeit und Kreativität, die brauchen genau das, einen Rahmen, der Sicherheit gibt, damit wieder etwas Neues entstehen kann. Und wenn Prozesse klar sind, die werden ja in den Prozessen beschrieben, in den Abläufen beschrieben, wenn sie klar sind, wenn sie robust sind, haben Menschen grundsätzlich oder Führungskräfte, Mitarbeiter, Werker etc., Angestellte, haben mehr mentalen Raum für Innovationen. Statt das sogenannte Chaos, die sogenannte Chaosfeuerwehr oder Management auf Zuruf, so könnte man es heute auch nennen. Es passiert irgendwas, wir müssen reagieren. Es passiert irgendetwas, wir müssen reagieren. Wir haben kaum noch Zeit, einfach mal einen Raum zu betreten und zu sagen, hey, was kann ich, also meinen mentalen Raum, was kann ich noch machen? Wie kann ich meine Gedanken evaluieren? Wie kann ich meine Entscheidung evaluieren? Diese Zeit bleibt uns immer weniger. Und was höre ich dann meistens? Ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wir stehen unter Zeitdruck etc. Zeit ist relativ. Die setzt uns zwar unter Druck, aber wir können sie sowieso nicht managen. Es kann kein Zeitmanagement geben. Wir können höchstens sagen, also die Zeit, Urknall, Zeit geht in eine Richtung nach derzeitigem Stand der Wissenschaft und die können wir nicht steuern. Was wir steuern können, ist unser Verhalten, unser Verhalten, nicht das Verhalten der anderen, sondern grundsätzlich erstmal unser Verhalten. Was wir in einem sogenannten, in der Unternehmenskultur könnten wir das festlegen in einem Code of Conduct oder einem Verhaltenskodex könnte man das festlegen. Aber ich würde immer weggehen von der Zeit, weil Zeit ist auch nichts anderes als eine Erfindung der Menschen. Also gerade diese ganzen Normen ist zurzeit wirklich abschließend sehr schwierig geworden. Die Automotive, man merkt das auch bei den Krankenhäusern. Viele machen es eigentlich nur noch, weil sie es machen müssen. Das heißt, es lebt nicht mehr ethisch. Es ist eigentlich nur noch ein Kostentreiber. Und man versucht, das alles zu erfüllen, was da so abverlangt wird, damit man weiterhin die Zertifizierung bekommt. Das ist derzeit eher für mich die Frage, mich von diesem Segment zu verabschieden, weil ich glaube, dass dann vielleicht sogar auch ein Zusammenhalt zwischen diesen ganzen Parametern meiner einzelnen Erfahrungsstufen nicht mehr gegeben ist. Also sollte man sich vielleicht die Frage stellen, was am Ende Qualität wirklich ist. Qualität kommt ja aus dem lateinischen qualitas und bedeutet Beschaffenheit, Zustand. Mehr ist es eigentlich nicht. Also Input, Verarbeiten, Output. Also ist es eine ethische Kategorie. Liefere ich nur den Output oder liefere ich einen Wert? Wenn ich nur einen Output liefere, Kunde ist zufrieden, Produkt ist okay, dann ist das auch okay, klar. Aber für mich ist es wichtig, mehr über den Horizont hinaus zu denken, gerade im Sinn von Qualität, Beschaffenheit, Zustand. Und wie kann ich das in einem Wert formulieren? Mal weg von dem Euro, sondern grundsätzlich in einen Wert für den Kunden, für den Mitarbeiter und auch für die Gesellschaft.
Was macht für dich Qualität aus? In Prozessen, in Menschen oder auch in Beziehungen?
Also in Prozessen ist es wiederholbar, gute Ergebnisse plus Lernfähigkeit. Und hier bezogen auf die Fähigkeit. Viele Menschen wissen ja oder viele Mitarbeiter wissen gar nicht, was ihre einzelnen Fähigkeiten sind. Ist auch schwer zu formulieren, weil wir es nicht lernen. In der primären Sozialisierung, also in der Erziehung. Im Menschen ist es ganz klar und deutlich Kompetenz plus Charakter, also Verantwortung übernehmen, reflektieren und nicht nur funktionieren. Funktionieren kann jeder. Aber gerade dieses Reflektieren, proaktive Denken, Verantwortung übernehmen. Ich habe in einigen Podcasts von dir gehört, es übernehmen immer mehr Führungskräfte weniger Verantwortung. Ich glaube das gar nicht mal. Ich glaube eher, dass sie durch diese vielen Normen, Gesetze und Regelungen und Vorgaben eines Unternehmens so eingeengt sind, dass die Freiheit, eine Entscheidung, eine Verantwortung zu übernehmen, immer weniger wird. Deswegen wird es schwieriger, nicht komplexer, aber schwieriger. Und wenn ich dann abschließend das in Beziehung sehe, dann ist es natürlich das Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht durch Nettigkeit, sondern durch Konsistenz. Ich tue, was ich sage. Ich tue das, was ich sage. Versprich wenig, halte viel. Das ist so ein frühmittelalterlicher Spruch, der heute immer noch sehr, sehr stark gilt und auch gelten sollte. Versprich wenig, aber halte viel. Das heißt, ich tue das, was ich sage. Und Fehler müssen so behandelt werden, dass sie Daten werden, nicht Schuld. Schuld macht klein und Lernen macht groß. Das hatte ich in meinem Fachbuch beschrieben, erzählerischem Fachbuch, das Fehlertheater.
Du beschreibst Lehre und Kunst als verwandte Bewegungen. Wissen, erleben, verdichten, erzählen. Was bedeutet das für modernes Lernen?
Ich bin überzeugt, dass das Lernen erst passiert, wenn Wissen einen Körper bekommt, als Handlung, als Erfahrung, als Fehler. Nur konsumieren im Sinne von Lernen macht satt. Wir nennen das auch Bulimie-Lernen, wie auch immer. Aber dann fehlt grundsätzlich die Anwendung. Also sie macht einfach nicht stark. Und verdichten heißt, ich destilliere aus vielen Eindrücken ein Prinzip, das ich morgen vielleicht anwenden kann. Und gerade dieses Destillieren, das kann jeder gut verstoffwechseln. Das heißt, ich hole im Endeffekt die Essenz aus dem Besten, aus dem Gemachten, aus dem Erzählten heraus und verstoffwechsle das oder destilliere das und passt das zu meiner Persönlichkeit, passt das zu mir. Oder passt das nicht? Und wenn es passt, dann werde ich es morgen vielleicht mit anwenden. Und erzählen bedeutet für mich, ich kann es so ausdrücken, dass es teilbar wird. Teilbar bedeutet, ich kann es im Dialog anwenden. Und in den ganzen Jahren, wo ich auf Unis bin, auf Hochschulen bin, in Workshop, im Hausbereich, in Firmen unterwegs bin, aber auch im Einzelcoaching unterwegs bin, erlebe ich wirklich unglaublich viele Geschichten. Und diese Geschichten versuche ich jetzt seit der Pandemie, da hatte ich auch eine Menge Zeit, davon mal abgesehen, weil die Unternehmen haben mich ja nicht reingelassen, habe ich dann angefangen zu schreiben und habe daraus Romane gemacht, Thriller rausgemacht, Essays geschrieben etc. Und da ist sehr, sehr viel Managementlehre drin. Und da können wir dann nochmal am Ende des Podcasts darauf hinweisen. Aber hier vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem Lernen. Wenn ich das jetzt auf vom Kochen her aus beziehe, wo jeder wo viele darauf einen Bezug haben. Man kann hunderte Rezepte lesen, aber erst wenn du einmal zu viel Salz erwischt hast, dann lernst du. Und so ist es auch mit Wissen. Und Wissen ist nicht mehr die große Herausforderung in der heutigen Zeit. Wissenschaft wird sich auch verändern, weil das Wissen auch mittels der KI, der Digitalisierung etc. Ist ja grundsätzlich überall erreichbar, es ist überall vorhanden. Wir werden auch erleben, bin ich zumindest davon überzeugt, dass unsere Kinder nicht mehr in Gebäude reingehen, um zu lernen, sondern dass das Lernen mobil sein wird. Und wenn es mobil wird, also sprich, dass ich da, wo ich stehe, lernen kann, dann kommt sicherlich auch die Aussage, wie werde ich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer? Und da kommt wieder die Motivationspsychologie mit rein. Wer ist an meiner Seite und motiviert mich? Wer gibt mir den Anstoß? Wer gibt mir die Haltung? Und wir müssen weg davon, von diesem Gedanken, wir müssen lernen zu lernen. Das können wir.
Wie kann man lernen, ohne nur Inhalte zu konsumieren, sondern wirklich zu verstehen und zu gestalten?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Also hier würde ich drei praktische Methoden anwenden. Das ist einmal das sogenannte Teach-Back. Dann Anwendungsprojekte und Reflexionsfragen. Das Teach-Back ist nach einem Input erkläre ich es in meinen Worten, mit meinem Wortschatz, kurz, einfach, konkret und sehe, wie dieser Satz bzw. diese Erklärung empfangen wird vom Dialogpartner oder vom Mitarbeiter etc. Dann die Anwendungsprojekte, also nicht noch ein Seminar, sondern was ändere ich am Montag um 9 Uhr? Was mache ich um 9:47 Uhr? Also auch keine To-Do-Liste, sondern W-Fragen. Was ändere ich? Was tue ich? Erfolg hat drei Buchstaben nach Goethe. Und das heißt, tun, mach es einfach. Was wir in vielen Bereichen verlernt haben. Und die Reflexionsfragen, was hat mich getriggert? Was habe ich vermieden? Kann man das sagen? Was habe ich neu gesehen? Was kann ich neu gestalten? Was kann ich neu mitnehmen? Und das ist auch gesundheitspsychologisch sinnvoll, denn tieferes Lernen entsteht, wenn Emotionen und Bedeutung beteiligt sind. Also nicht nur die Informationen, sondern auch grundsätzlich die Bedeutung, die Emotion, alles, was dahinter steht. Und da hat jeder seine eigene Landkarte, beziehungsweise jede Persönlichkeit hat seine eigenen Verträge. Deswegen ist es ja so wichtig, dieses aktive Zuhören. Das heißt, wenn ich in ein Geschäft reingehe, wenn ich an der Kasse stehe, einfach mal nur zuhören, nicht einfach seine Rechtfertigung, seine Du-Botschaften zu senden, sondern aktives Zuhören.
Dein Ansatz ist nicht nur professionell, sondern zutiefst persönlich. Wie verbindest du Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Entwicklung, gerade für Menschen, die in komplexen Kontexten arbeiten?
Also gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung ist es ein schwieriges Thema derzeit, weil das haben auch die Ergebnisse der Neurowissenschaften dargelegt, 2024, 2025. Ungefähr 20 bis 22, 25% der eigenen Persönlichkeit entstehen im Mutterleib. Und dann nochmal so 30, 35, 40% der eigenen Persönlichkeit entstehen in der primären Sozialisierung. Die sind prägend. Die können wir nicht ändern. Wenn wir sie ändern, dann nur mit einer Persönlichkeitsaufspaltung. So, das war das Wissenschaftliche. Das bedeutet, im Umkehrschluss sind ungefähr 50 bis 60, 70% situativ zu betrachten der Persönlichkeit. Die sind einfach schon gesaved. Die Wurzeln sind ausgetragen. Die haben ihren Weg gefunden und die haben ihre Nahrung gefunden. Das heißt, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung reden, dann höchstens über 30, 40% der Persönlichkeit, die vor mir steht. Und deswegen behandle ich diese beiden Themen, also sprich die berufliche und die private. Das sind für mich nicht, das sind keine zwei Projekte, das sind keine zwei Systeme, sondern es ist ein System. Der Beruf ist wie ein Verstärker deiner Muster. Wenn du Konflikten ausweichst, wird Führung zur Daueranstrengung. Und wenn du Anerkennung jagst oder hinterher jagst, Entschuldigung, wird Leistung zur Droge. Persönlichkeitsentwicklung ist dann nichts anderes als Wellness. Es ist eine Art Betriebssicherheit. Und der zweite Teil der Frage, komplexe Kontexte brauchen Menschen, die innere Komplexität aushalten, Ambivalenzen, unklare Daten, widersprüchliche Erwartungen. Das ist Psychologie eigentlich ganz praktisch. Selbststeuerung, Frustrationstoleranz könnte man das auch nennen. Perspektivwechsel, ja? Wandel. Und nicht zu vergessen Humor. Wer nie lacht, nimmt auch die Sache nicht ernst, sondern nur sich selbst. Wenn man das einigermaßen philosophisch darlegen könnte. Und nicht zu vergessen, dass also eine berufliche Entwicklung ohne Persönlichkeitsentwicklung zu hochkompetenten Stress führt. Das muss uns bewusst sein. Und das merken wir auch in vielen Krankheitsberichten, AOK-Bericht 2024, über 30% der Erkrankten sind der Erkrankungen sind im gewerblichen Bereich sind psychisch bedingt. Das bedeutet hier, sich mit, also hochkompetenter Stress ist natürlich meistens der negative Stress, der sogenannte De-Stress. Da muss man sich schon mit auseinandersetzen, welche Stressoren lösen das bei mir aus. Und deswegen würde ich das nicht trennen. Ich würde es als ein System nennen, beziehungsweise ein Projekt.
Und wie würdest du jemandem helfen, der sich fragt, wie bringe ich mein Inneres und mein Business in Einklang?
Also das erste Mal, wenn natürlich Vertrauen im Gespräch aufgebaut wurde, also Dialogbasis, wie man das so schön nennt, würde ich die Idee vom Einklang entgiften. Also Leben kann man eher als Jazz definieren, als Marschmusik. Ich würde eher fragen, wo bist du im Widerspruch und was schützt du damit? Denn oft in unserem Leben hat der Widerspruch eine Funktion. Und wenn wir das herausbekommen haben oder verstoffwechselt haben, kristallisiert haben, dann arbeiten wir mit allen drei Ebenen, beziehungsweise drei Ebenen, das sind Werte, Energie und Struktur. Und bei den Werten nicht fragen, was sind meine Werte, sondern was ist nicht verhandelbar. Bei der Energie, was nährt dich, was frisst dich. Und bei der Struktur ist, welche Gewohnheiten machen dein Inneres im Alltag sichtbar. Das würde ich dann auch vielleicht auch ein bisschen dokumentieren oder zumindest empfehlen zu dokumentieren. Aber nicht mit einer Schrift oder mit einer Zahl, sondern ich würde daraus ein Bild malen, so wie ich mich jetzt gerade fühle. Wie kann ich diese drei Ebenen erreichen? Wie zum Beispiel die Bedürfnispyramide nach Maslow. Das bedeutet am Anfang die Defizitbedürfnisse und dann die Wachstumsbedürfnisse aufeinander aufbauend. Und so könnte man ja auch diese drei Ebenen bildlich gestalten. Weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ist viel, viel prägender als ein gesprochenes Wort. Bei meinem letzten Coaching in 2025, da hatte ich die Situation, da ging es wirklich weiter und weiter und weiter und dann haben wir irgendwie eine radikale Frage benötigt und dann haben wir uns die Frage gestellt, beziehungsweise ich ihm, was wäre, wenn du einen Teil deiner Rolle löschen müsstest? Und welchen würdest du behalten? Weil er wirklich du bist. Und allein diese Frage hat bestimmt 3 Tage ausgelöst, wo wir uns immer wieder getroffen haben in Potsdam, einmal auch in Leipzig, sich damit einfach auseinanderzusetzen. Aber hier kommt auch wieder die Essenz, das Verstoffwechseln mit dir selbst, also das Auseinandersetzen mit dir selbst.
Lass uns doch jetzt nochmal auf Beispiele aus deiner Praxis und aus der Lehre quasi schauen. Magst du uns eine Geschichte oder eine Erfahrung teilen, wo jemand durch deine Begleitung eine fundamentale Veränderung durchlaufen hat?
Ja, das kann ich gerne, aber es gibt auch gerade durch Begleitung im wirtschaftlichen Bereich gibt es sehr starke Veränderungen. Und auch gerade im studentischen Bereich, gerade bei der nachfolgenden Generation, bei den jungen Menschen, die stellenweise noch formbar sind, im positiven Sinne, gibt es auch fundamentale Veränderungen, die ich erzählen könnte. Eine suche ich mal raus. Und zwar ist das, ich hatte mal eine Führungskraft, also fachlich exzellent, also da konnte ich nicht das Wasser reichen. Aber de facto, jetzt kommt der rhetorische Nachsatz, sozial total verbrannt. Im Team herrschte ganz klar und deutlich stille Kündigung, also innere Kündigung, alle funktionierten, keiner glaubt mehr. Ich wurde gerufen als Moderator, als externer Moderator dieser Gruppe, das waren 12 Führungskräfte aus der Industrie. Es waren, ich glaube, 80% Männer, 20% Frauen. Und ich dachte mir, wie machst du das jetzt hier? Wie legst du jetzt los? Weil früher sagte man, man konnte die Luft schneiden. Heute macht man das, sagt man das natürlich ein bisschen anders, indem man einfach sagt, sozial total verbrannt und was soll dieses Meeting jetzt hier eigentlich noch? Es wird nicht effizient sein. Und deswegen habe ich dann ganz klar und deutlich gesagt, okay, wir fangen nicht mit Kommunikationstechniken an oder mit Regeln, Werte und Normen, sondern grundsätzlich mit einer radikalen Frage. Was willst du kontrollieren? Und warum willst du es kontrollieren? Dann kam erstmal ein großes Raunen in der Runde, nach dem Motto, das stand doch gar nicht auf der Tagesordnung, ich konnte mich nicht vorbereiten und alles, was da so, also diese typischen Widerstände, das sind meistens rationale, aufbauend emotionale Widerstände nach Kurt Zadek-Levin. Aber so langsam merkte man an der Mimik, naja, dahinter lag Angst, austauschbar zu sein, ne? Dann kam der sogenannte Perspektivwechsel. Statt Kontrolle haben wir dann Verbindlichkeit aufgebaut, klare Erwartungen, echte Gespräche, wöchentliche Lernschleifen, Fehler als Daten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir einen Verhaltenskodex, weil hier läuft doch einiges anders als wie in den letzten 3, 4 Wochen oder in den letzten 3, 4 Jahren. Machen wir also einen Verhaltenskodex und am Ende des Ganzen dann hatten wir den Verhaltenskodex, die Grundregeln, wie wir uns verhalten bei zukünftigen Meetings oder überhaupt im Unternehmen, haben wir dann alles auf dem Flipchart draufgeschrieben, handschriftlich. Und dann sagte ich so, und jetzt zum Abschluss machen wir ein gemeinsames Foto und jeder unterzeichnet auch mal das, ja, gemeinsam Erarbeitete. Dann gab es wieder die sogenannten 3, 4 Teilnehmer, die sagen, nee, ich unterzeichne das nicht. Und dann gab es auch wieder eine Du-Botschaft nach dem Motto, ja, wegen der Datenschutzgrundverordnung und nee, das möchte ich nicht, dass ich erkannt werde. Dann habe ich gesagt, naja, wenn Sie nicht unterzeichnet haben, wenn Sie nicht unterzeichnen wollen, dann haben Sie auch nicht mitgearbeitet, weil dann stehen Sie ja nicht zu dem, was da jetzt gesagt wurde. Ja, das bin ich auch nicht so richtig. Und kam ja wieder diese Du-Botschaften, diese Rechtfertigungsarie. Und dann habe ich ganz klar und deutlich gesagt, dann gehören Sie nicht zum Team. Sie können diesen Raum verlassen. Und genau da kippte es, und zwar in eine Richtung, was das Unternehmen verändert hat. Also die Unternehmenskultur verändert hat. 3 Monate später, ich bin natürlich ein relativ hohes Risiko eingegangen, aber es hätte sonst nichts gebracht, mein Sein. Aber 3 Monate später sagte dann ein Teammitglied, ich habe wieder Lust, mich einzubringen. Also das ist noch die einfachste Formel. Der andere sagt, ich habe wieder richtig Spaß an der Arbeit. Dann gab es eine Betriebsversammlung, nicht eine Betriebsversammlung, ein Sommerfest. Auf einmal, sie haben immer so 20 bis 30% der Mitarbeiter kommen zu diesem Sommerfest. Auf einmal waren es 77%. Also auch da sind kleine Schritte. Das ist wie so ein, wenn ich eine gute Demi-Glace mache oder eine Jus, also sprich eine Grundsoße, die muss langsam reduzieren, auffüllen, langsam reduzieren. Und irgendwann kommt die Essenz. Und das wird wahrscheinlich auch noch 3, 4 Monate dauern. Vielleicht bis zum Jahresende. Das war 25, ne? Dann wird es wahrscheinlich, ich muss jetzt einfach mal nachfragen, wie es gelaufen ist. Der nächste Termin ist, glaube ich, im April. Es ist ganz einfach, Beziehungen funktionieren wieder. Und durch den Code of Conduct oder diesen Verhaltenskodex wurden gleichzeitig Regeln festgelegt, dass halt nicht geführt wird, zum Beispiel durch Macht. Und wenn eine Führungskraft jetzt ankommt, um durch Macht der Hierarchie, also sprich des Organigramms, also top-down von oben nach unten führt, kann man sofort sagen, wissen Sie, Sie waren Teil des Code of Conducts, des Verhaltenskodex, und da steht, wir führen nicht durch Macht, das machen Sie gerade, bitte unterlassen Sie das. Also es hat dann dazu beigetragen, dass es viel, viel mehr wieder Beziehungen gab. Es gab weniger Reklamationen im Unternehmen. Weniger Beschwerden vom Kunden, geringere Krankheitsquote, weniger Fluktuation. Das Unternehmen hat insgesamt 7.500 Mitarbeiter. Und das macht sich einfach bemerkbar. Wenn ich weiß, dass eine Fluktuation 13.000 Euro kostet, also suchen, einstellen, bearbeiten, schulen und wieder entlassen, dass die ungefähr 13.000 Euro kostet, dann müssen sich Führungskräfte mal wirklich fragen, was ist eine was ist eine Führungskennziffer und was ist keine. Also, das ist ein gutes Beispiel dafür. Danke auch für die Frage, dass ich da mal wieder drüber nachdenke, was so etwas bringen kann, wenn man einfach mal out of the box reagiert, sprich mit seinen eigenen Erfahrungswerten aus diesen vielen Situationen.
Was war eine überraschende Erfahrung, die dich im Coaching oder in der Lehre besonders geprägt hat?
Also hier ganz schnell. Beziehungsweise überzeugend, wie schnell Menschen aufblühen, wenn man sie nicht optimiert oder immer wieder versucht zu optimieren, sondern wenn man sie einfach ernst nimmt. Die besten Entscheidungen machen meistens die Menschen, die in der Wertschöpfung sind, also nicht die Führungskräfte. Das habe ich auch mal ganz klassisch erlebt beim Unternehmer, Metallbauer ich glaube in der Nähe von Stuttgart sogar. Der war auf einer Messe, hat eine Maschine gekauft für 1,2 Millionen mit Messerabatt. Alles war so ganz stolz gewesen, der Unternehmer. Dann hat er sie in eine Produktion reingesetzt und dann hat er sich gewundert, warum so viele Fehler passieren. Und dann sind wir systematisch, strukturiert an diese Herausforderung rangegangen. Und später haben wir gemerkt, dass er die Mitarbeiter, die er einsetzt, an dieser Maschine, also Maschinenarbeiter, dass das Linkshänder sind. Die Maschine ist aber für Rechtshänder gebaut worden. Das sind so die Kleinigkeiten. Also der Mitarbeiter, der an der Wertschöpfung ist, der Bäcker, der Ofenbauer, der Teigmacher, der Koch, der Werker etc., die Pflegekraft, und so könnte ich weitererzählen, das sind diejenigen, die die besten Entscheidungen treffen können und die dann auch aufblühen. Und ich nenne es bewusst aufblühen, weil es gibt eine Menge Blüten, die einfach zubleiben. Und abschließend vielleicht, was mich geprägt hat. Der größte Engpass ist selten fehlendes Wissen. Selten, ganz, 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 ganz selten. Sondern Angst vor Gesichtsverlust. Und sobald diese Angst sinkt, steigt Lernen exponentiell. Also spricht, Lernen steigt überproportioniert. Und wenn das Lernen steigt, dann dient es auch der Unternehmenskultur.
Zum Abschluss noch zwei spannende Fragen. Wenn du unseren Zuhörern nur drei zentrale Prinzipien für reflektierte Führung und Entwicklung mitgeben dürftest, welche wären das?
Es sind ein bisschen mehr als drei, aber ich versuche das mal auf drei zu formulieren. Also ganz klar und deutlich, Klarheit schlägt Lautstärke. Ziele, Rollen, Entscheidungen müssen transparent gemacht werden. Zweitens, das Lernen ist Führungsaufgabe. Fehlerkultur, Feedback, kleine Experimente konsequent durchführen. Vor allen Dingen, wie entsteht Lernen? Was haben wir für Lerntypen, visuell etc., auditiv? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn es um Fehlerkultur geht, den Fehler grundsätzlich zulassen, weil über 91% der gemachten Fehler entstehen laut Neurowissenschaften, Hirnforschung im Unbewussten. Wenn es ein Wiederholungsfehler ist, dann ist es eigentlich Sabotage, wenn man das mal leicht humoristisch definieren würde. Und als drittes, Selbstführung, ganz klar und deutlich zuerst. Wer sich selbst nicht regulieren kann, reguliert andere meistens zu hart oder zu weich, also nicht in Balance. Und vielleicht doch ein kleiner, vielleicht doch ein, machen wir 3,5. Führung ist weniger Macht und mehr Verantwortung für Bedingungen, in denen Menschen gut arbeiten können. Und arbeiten wird sich verändern und somit wird sich Führung verändern. Und hier auch nochmal, vielleicht nochmal abschließend die Aussage von Frau Vera F. Birkenbiel, die leider 2011 verstorben ist. Hervorragende Persönlichkeit. Werde vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Lass es einfach zu. Das heißt proaktives Denken und Kreativität.
Und wo können unsere Hörer mehr über dich, deine Seminare, Bücher und künstlerischen Arbeiten erfahren?
Also auf diesem Wege möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir die Möglichkeit gibst. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet oder zu oberlehrerhaft rübergekommen. Dass ich nicht zu oberlehrerhaft rübergekommen bin. Also am besten erfahrt ihr natürlich ein bisschen was über mich, über meine Person, über meine eigene App. Ich habe eine eigene App, das ist Bernblase Coaching. Ist auch in den Stores überall einsehbar. Da sind auch Termine über Vorlesungen, Workshops etc. sind da vorhanden. Oder Buchveröffentlichungen werden da meistens preiswerter angeboten. Dann natürlich auch in meiner Internetseite, obwohl ich die wirklich stark reduziert hatte. Vorher hatte ich 30 Seiten. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch 4 Seiten. Zukunft ist da doch eher die App, weil das sind ehrliche User, die einfach teilhaben wollen und teilhaben können. Das ist bernblase.de, www.bernblase zusammengeschrieben.de. Und dann natürlich auch grundsätzlich das Netz. Also sprich von YouTube, meine Videos, meine Musik. Meine Bücher sind überall im Handel erreichbar. Vom Fehlertheater, Konflikttheater, die Kunst des Selbstmanagements, gesund führen. Oder der Psychothriller, als sie Farben zu weinen lernten, hat sehr viel mit Führung zu tun. Mit Management hat sehr viel das Buch zu tun. Die Bibliothek der Unerzählten. Ja, und dann ist ganz neu, letztes Jahr ist eine Doku über mich veröffentlicht worden. Die gibt es auf YouTube. Soll wohl dieses Jahr irgendwann ausgestrahlt werden. Da bin ich fremdgesteuert, das kann ich nicht beurteilen. Und sonst ist jeder herzlich eingeladen in mein Atelier in Potsdam. Einfach anrufen vorher, ein Kaffee ist immer da oder ein Cappuccino oder ein Espresso. ins Atelier mich besuchen. Das wäre mir sehr viel wert. Und dann können wir auch Dialog halten. Also dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel gelabert habe. Danke dir. Ade. Tschüss.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.